Deutschlandfunk. Eine Welt.
Mit Bastian Rudde herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Es klingt paradox. Ausgerechnet in einer Region, in der der Klimawandel gerne mal klein geredet wird, setzt man voll auf Elektromobilität. Zu beobachten im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia. Ein Thema dieser Sendung. Außerdem berichten wir über den Schutz vor drohenden Naturkatastrophen in Japan, über eine deutsche Frau, die sich für ägyptische Regierungskritiker einsetzt und über den Bongo-Clan in Gabun, der trotz der Machtübernahme des Militärs weiter mit das Sagen haben könnte. Bis Mitte dieser Woche spielte das eher kleine Land Gabun international kaum eine Rolle. Und wahrscheinlich war das einer der Gründe dafür, dass eine Familie namens Bongo den Staat an der westlichen Küste Zentralafrikas mehr oder weniger nach Belieben beherrschen und so steinreich werden konnte. Gabun wird teilweise als das Kuwait Afrikas bezeichnet. So wohlhabend ist es an Bodenschätzen, die übrigens auch von etlichen Unternehmen aus der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich gehoben werden. Diese Woche nun wurde Gabuns Präsident Ali Bongo Ondimba durch das Militär abgesetzt. Das konnte auf den ersten Blick so wirken, als sei es der nächste Putsch nach ähnlichen Ereignissen in Niger, Mali oder Burkina Faso. Der zweite Blick zeigt aber, dass es so wohl nicht ganz ist. Dafür spricht nicht nur die geografische Distanz von etwa 2000 Kilometer zu den Sahelstaaten, auch inhaltlich machen Beobachter Unterschiede aus. Und am Ende wird es in Gabun wohl sogar so sein, dass Verwandte des Bongo-Clans weiter an den Hebeln der Macht sitzen werden. Ist Putsch da überhaupt noch das richtige Wort? Antje Diekans ist dieser Frage nachgegangen und beginnt ihren Bericht in einer Zeit, in der Ali Bongo noch kein abgesetzter Staatschef war, sondern ein reicher Präsidentensohn, der sich die Zeit mit musikalischen Experimenten vertrieb.
Ein Frühwerk von Ali Bongo, dem jetzt abgesetzten Präsidenten Gabuns. Mit 19 Jahren versuchte er sich an einer Karriere als Sänger. Für Monsieur Phi, den Herrn Sohn, wie er in seiner Heimat zu dieser Zeit genannt wurde, einer von vielen Zeitvertreiben. Ali Bongo führte ein Luxusleben, unter anderem in Paris und an der Côte d'Azur, wo die Familie zahlreiche Immobilien besitzt. Sein Vater, Omar Bongo, der Gabun seit 1967 regierte, wurde zu dieser Zeit von Transparency International schon als einer der reichsten Männer der Welt eingestuft. Einen Teil dieses Vermögens soll er angehäuft haben, indem er sich für Lizenzen zur Ölförderung bestechen ließ. Gabun hat große Bodenschätze. Neben Erdöl zum Beispiel auch Uran, Eisenerz und das für die Autoindustrie wichtige Mangan. Erst 2009 wurde das Leben für Ali Bongo ernst. Nach mehr als 40 Jahren im Amt starb sein Vater und der Sohn sollte in seine Fußstapfen treten. Im Wahlkampf bemühte sich Ali Bongo, das Image des verwöhnten Luxusbengels abzulegen. Ist es ein Verbrechen, einen Ferrari zu haben? Habe ich jemanden umgebracht? Habe ich jemanden ins Gefängnis geworfen? Habe ich jemanden bestohlen? Das wären Verbrechen. Die folgenden Präsidentschaftswahlen gewann er, dem offiziellen Ergebnis zufolge. Doch schon damals sprach die Opposition von Manipulation. Genau wie nach der Abstimmung am vergangenen Wochenende. Ali Bongo wollte sich schon wieder als Sieger feiern lassen. Stattdessen wurde er vom Militär in seiner Residenz festgesetzt. Von dort wandte er sich mit einem Hilferuf an seine Unterstützer. Ich bin Ali Bongo Ondimba, Präsident von Gabun, und ich schicke eine Botschaft an all meine Freunde auf der ganzen Welt. Werdet laut, werdet laut. Doch viel Rückhalt scheint er nicht mehr zu haben. Auf den Straßen der Hauptstadt Libreville feierten die Menschen das Ende der Bongo-Ära. Gerade die Jugend hatte schon vor den Wahlen einen Wechsel gefordert. Sie will sich nicht mehr mit der Ungerechtigkeit abfinden, dass in einem eigentlich reichen Land wie Gabun ein Drittel der Bevölkerung in Armut lebt. Die Absetzung Ali Bongos gibt darum vielen Hoffnung. Der 30. August ist jetzt unser Unabhängigkeitstag, meinte ein junger Mann in der Menge. Die Armee hat unser Land befreit. Die Gruppe von Militärs und Sicherheitskräften, die den Putsch im Staatsfernsehen verkündet hatte, nennt sich Komitee für den Übergang und die Wiederherstellung der Institutionen. Gabun sei keine Demokratie mehr gewesen, sagen sie. Darum habe das Militär beschlossen, einzugreifen.
Notre beau pays, le Gabon.
Unser wunderschönes Land Gabun war immer ein friedlicher Hafen. Aber heute gehen wir durch eine schwere politische, ökonomische und soziale Krise. Die frühere Kolonialmacht Frankreich verurteilte den Putsch. Sie hatte einst Oma Bongo ins Amt verholfen und lange Zeit schützend ihre Hand über die Familie gehalten. Zuletzt hatte schon in anderen ehemals französischen Kolonien wie Mali, Burkina Faso und Niger Umstürze gegeben. Doch die Agenda der Putschisten sei unterschiedlich, meint der politische Analyst und Afrikakenner Wilson Kembo. Ich glaube, dass der Coup in Gabun sich von den anderen unterscheidet. In den übrigen Ländern war das Militär vom Machthunger getrieben. Doch in Gabun wollen die Putschisten offenbar die verfassungsmäßigen Rechte wieder in Kraft setzen. Sie befürchteten, dass sich das Land zu weit von einer Demokratie entfernt. Neuer Präsident soll der bisherige Chef der Republikanischen Garde werden, Brice Oligui Nguema. Ein Mann aus dem engsten Umfeld Ali Bongos. Und noch dazu sein Cousin. So ganz scheint die Vorherrschaft der Familie damit noch nicht beendet zu sein, wie auch der stärkste Oppositionskandidat bei den Wahlen, Albert Ondo-Ossa, hervorhob. Wir müssen die Dinge im Zusammenhang sehen. Das hier ist kein Staatsstreich, es ist eine Palastrevolution. Die Bongos haben beschlossen, Ali Bongo auszuwechseln. Oligui Nguema soll übernehmen. Und mit ihm geht das Bongo-System weiter. Er fordert, dass die Stimmzettel vom Wochenende neu ausgezählt werden und das Ergebnis anerkannt wird. Doch die Putschisten wollen am Montag ihren Mann offiziell zum neuen Präsidenten ernennen. Im Staatsfernsehen demonstrierten sie Koffer voller Geld, die aus dem Umfeld von Ali Bongos Sohn stammen sollen. Die Botschaft dahinter, das Ausplündern Gabuns wird jetzt beendet. Doch bisher kann die Bevölkerung nur hoffen, dass sie tatsächlich vom Reichtum profitiert und sich nicht andere künftig ein Luxusleben leisten.
Hinter dem Machtwechsel in Gabun mögen demokratische Motive stecken, doch der Einfluss der Bongo-Familie könnte weiter bestehen. Die Entwicklung tangiert auch mögliche Interessen Europas in Afrika, denn offenbar plant die EU gerade eine neue militärisch-zivile Mission im Golf von Guinea, an den Gabun grenzt. Ziel der Mission soll sein, dass dschihadistische Gruppen ihre Aktivitäten aus dem Sahel nicht weiter nach Süden verlagern. Geht es um Machtübernahmen des Militärs, richtet sich der Blick in diesen Tagen, so wie auch eben hier in dieser Sendung, auf Gabun, auf Niger oder Mali. Und die Frage scheint in der Luft zu liegen, welches afrikanische Land in Zukunft wohl als nächstes an der Reihe sein könnte. Der Blick zurück, der zeigt, dass auch Ägypten im Norden des Kontinents einst eine Art Putsch erlebte. 2013 war das, vor ziemlich genau 10 Jahren also. Im Zuge des arabischen Frühlings war vorher Langzeitherrscher Hosni Mubarak von den Menschen aus dem Amt gejagt worden. Mohamed Morsi wurde neuer Präsident, doch auch unter ihm war die Unzufriedenheit groß. Und so ergriff schließlich Armeechef Abdel Fattah al-Sisi die Macht in Ägypten und gab ein Versprechen ab.
Die Streitkräfte haben aufgrund ihrer einsichtigen Vision gespürt, dass das ägyptische Volk, das sie zu seiner Unterstützung aufruft, sie nicht dazu aufruft, die Macht oder die Herrschaft zu übernehmen, sondern dazu, sich in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen und die Forderungen der Revolution zu schützen.
Ein Putsch im Sinne des Volkes, so sagte es die neue ägyptische Staatsführung damals und legte später gar einen sogenannten Fahrplan zur Demokratie vor. Ganz offenbar ein leeres Versprechen, wie sich 10 Jahre nach der Machtübernahme zeigt. Menschenrechtsorganisationen werfen al-Sisis Ägypten unter anderem vor, dass reihenweise Regierungskritiker oder deren Angehörige ohne fairen Prozess inhaftiert werden. So ist es auch dem Vater einer jungen Deutschen ergangen, deren Geschichte unsere Kairo-Korrespondentin Anne Almeling erzählt.
Es war keine leichte Entscheidung für Fajr al-Adli, nach Kairo zu reisen. Sie wusste, was auf dem Spiel steht. 40 Stunden waren bereits vergangen, seit ihr Vater am Flughafen in Kairo festgesetzt worden war, ohne dass die Familie über seinen Verbleib informiert wurde. Die 30-jährige Deutsche mit ägyptischen Wurzeln landete 2 Tage nach seinem Verschwinden Mitte August in Kairo, um ihn ausfindig zu machen.
Ich weiß, dass mein Vater nichts getan hat und ich weiß, dass mein Vater nicht politisch aktiv ist.
Es wäre nicht das erste Mal, dass der ägyptische Staat Menschen willkürlich verhaften oder verschwinden lässt. Die Sicherheitskräfte gehen mit aller Härte gegen Regimekritiker vor und gegen deren Verwandten. Offenbar, um die Kritiker unter Druck zu setzen. Fajr el-Adlis Vater ist der einzige in der 5-köpfigen Familie, der keinen deutschen Pass besitzt. Und die junge Assistenzärztin aus Frankfurt ist keine Unbekannte. Sie beschimpfte den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi bei einer Pressekonferenz während dessen ersten Staatsbesuchs in Berlin vor 8 Jahren als Mörder. Es war vielleicht der einzige Moment im Leben des ägyptischen Machthabers, in dem er Protest gegen seine Militärdiktatur selbst miterlebte.
Ich bereue auf keinen Fall, dass ich mich für Menschenrechte eingesetzt habe und dass ich für andere Menschen sozusagen gesprochen habe und Zivilcourage gezeigt habe. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die Verhaftung meines Vaters auf jeden Fall zusammenhängen kann mit dem, was ich in der Pressekonferenz gesagt habe.
Fajrs Vater wird die Verbreitung von Falschnachrichten zur Last gelegt. Das weiß die Familie inzwischen. Ein üblicher Vorwurf gegen Menschen, denen das ägyptische Regime keinen Rechtsbruch nachweisen kann. In den vergangenen Jahren war Fajrs Vater mehrmals zum Urlaub nach Ägypten gereist, ohne dass es irgendwelche Probleme gab. Doch nun sitzt er seit 2 Wochen in Untersuchungshaft. Eine Verlängerung um weitere 2 Wochen wurde bereits angeordnet. Bei einem kurzen Besuch im Gefängnis erfuhr Fajr von ihrem Vater, dass er während der ersten Tage auf dem Boden schlafen musste und keine Medikamente gegen seine Schmerzen bekommen hatte. Kontakt zu einem Anwalt hat er lediglich während der Anhörungen, zu denen er online zugeschaltet wird. Der Fall von Fajrs Vater ist keine Ausnahme. 3 Tage nach seiner Verhaftung wurde auch der Vater des ägyptischen Exiljournalisten Ahmed Gamal Ziyada in Gewahrsam genommen, wie dieser auf Twitter bekannt gab. Immer wieder werden in Ägypten die Verwandten von Regimekritikern verhaftet, sagt der ägyptische Menschenrechtsanwalt Gamal Aid.
Es gibt unzählige Beispiele. Von einem in Washington lebenden Ägypter, Mohammed Soltan, wurden 7 Familienmitglieder festgenommen. Im Fall des möglichen Präsidentschaftskandidaten Ahmed Attantawi wurden seinen Angaben zufolge 1 Dutzend Verwandte verhaftet. Die Familien von einigen oppositionellen Medienschaffenden im Ausland wurden festgenommen, als Geiseln und als Druckmittel. Ägypten-Experte Amar Makdi von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erkennt in den willkürlichen Verhaftungen und dem Verschwindenlassen der Verwandten eine Strategie. Das sind keine isolierten Fälle. Das ist eine Handlungsweise, die Sicherheitskräfte verfolgen, um Kritiker im Ausland zum Schweigen zu bringen. Der Regierung von Assisi ist es gelungen, sämtliche Mainstream-Medien im Land unter ihre Kontrolle zu bringen oder sogar zu kaufen und Online-Medien zu zensieren. Aber es gelingt ihnen nicht, die Leute im Ausland außer Gefecht zu setzen. In demokratischen Ländern nehmen eine ganze Reihe von Exil-Ägyptern ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahr und kritisieren lautstark die Regierung von Abdel Fattah al-Sisi. Viele von ihnen sahen sich in den vergangenen Jahren gezwungen, ihr Heimatland zu verlassen, wegen der zunehmenden Repression. Seit dem Militärputsch 2013 erlebt Ägypten nie gesehene Migrationswellen. Das gab es vorher nicht, also in der jüngeren Geschichte Ägyptens. Aber seit dem Putsch haben Zehntausende Menschen das Land verlassen müssen, um ihrer eigenen Sicherheit willen. Denn in dem bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt sind die Möglichkeiten, Rechtsbeistand und einen fairen Prozess einzufordern, sehr begrenzt. Ägypten ist kein Rechtsstaat. Fajr el-Adli macht sich deshalb große Sorgen um ihren Vater.
Mehrere Anwälte haben betont, dass es ein sehr rechtsfreier Raum ist. Das heißt, dass Menschen einfach nur festgenommen werden können, weil sie irgendeinem Sicherheitsdienst nicht gefallen.
In Ägypten ist die junge Deutsche nun in den Hungerstreik getreten. Sie will für Aufmerksamkeit sorgen und auf die Freilassung ihres Vaters drängen, obwohl sie sich dadurch auch selbst in Gefahr begibt.
Ich habe natürlich Sorge um mich, aber die habe ich im Moment zurückgestellt, weil es darum geht, dass mein Vater mit hoher Wahrscheinlichkeit wegen mir festgenommen worden ist oder wegen meiner Aktivität festgenommen worden ist. Und es geht jetzt darum, die natürlich zu überwinden und mich für meinen Vater einzusetzen.
Sagt Faja El Adli im Beitrag von Anne Almeling, der ägyptische Staat bestreitet, dass es politische Gefangene gebe. Menschenrechtsorganisationen hingegen sprechen von mittlerweile zehntausenden Fällen. Es war das erste Polizeifoto eines ehemaligen US-Präsidenten und Donald Trump schaut darauf ziemlich grimmig drein. Entstanden ist das Bild kürzlich im Bundesstaat Georgia, wo Trump wegen versuchter Wahlmanipulation angeklagt ist. Seinen grimmigen Blick auf dem Foto wollte Trump selbst als kämpferische Geste verstanden wissen, aber man kann ihn auch sehen als Spiegel des Zustandes der Republikanischen Partei in Georgia. Der große Südstaat hat zwar einen konservativen Gouverneur, aber bei den Präsidentschaftswahlen und den Zwischenwahlen haben hier knapp die Demokraten gesiegt. Ein Staat auf der Kippe und ausgerechnet dieses Georgia will Gouverneur Brian Kemp nun zur amerikanischen Hochburg der Elektromobilität machen. Klingt nach einem eher demokratischen oder gar grünen Unterfangen, nicht aber nach republikanischer Skepsis am menschgemachten Klimawandel. Es sei denn, man ändert das Narrativ hinter der E-Mobilität, spricht weniger vom Klima und mehr von neuen Arbeitsplätzen sowie starker Wirtschaft, was dann wieder sehr konservativ wäre. Dazu aus Georgia der Bericht unserer Korrespondentin Julia Kastein.
Über ein Dutzend Kräne ragen in den stahlblauen Himmel, Bagger verschieben Berge an Sand und Erde, dazwischen wuseln hunderte Bauarbeiter. Projektleiter Chris Smith steht im Staub und zeigt zum Horizont auf gewaltige Metallgerüste.
Yeah, sure. That is the OEM. So that's the paint shop, weld shop, stamping shop.
Hier entsteht die Fertigungsstraße der neuen E-Autofabrik von Hyundai, einen Kilometer lang. Schon Anfang 2025 sollen hier, gut 30 Kilometer westlich der Hafenstadt Savannah, E-Autos für den gesamten nordamerikanischen Markt gefertigt werden, bis zu 300.000 Fahrzeuge im Jahr. Auch die nötigen Batterien wird Hyundai mittelfristig hier herstellen. Insgesamt eine Investition von über 5 Milliarden US-Dollar, die größte in der Geschichte Georgias und wohl auch die schnellste, erzählt Chris, zurück im gut gekühlten Bauwagen.
Wir started the site selection process January of last year.
Im Januar 2022 begann die Standortsuche und schon gut 4 Monate später fiel die Entscheidung. Auch weil die republikanische Landesregierung von Georgia und die betroffenen Landkreise dem Unternehmen quasi den roten Teppich ausrollten.
Das Team in Georgia war einfach fantastisch, großartige Partner. Die Zusammenarbeit, ihre Bereitschaft, uns bei diesem Projekt zu unterstützen.
Das Werksgelände, über 1000 Fußballfelder groß, bekommt der südkoreanische Konzern für einen US-Dollar, wenn er mittelfristig die versprochenen 8100 Arbeitsplätze schafft. Autobahnanschluss ist vorhanden, die Kosten für die Zufahrtsstraße, fürs Roden des Geländes, für Wasser- und Stromanschluss übernimmt eine eigens dafür gegründete regionale Wirtschaftsförderungsbehörde, die Savannah Economic Development Authority. Dazu kommen Steuererleichterungen. Insgesamt ein Paket von 1,8 Milliarden US-Dollar. Aber trotzdem ein gutes Geschäft für die Region, meint Behördenchef Trip Tollison.
Das ist die größte Revolution in der Autobranche seit dem Modell T oder seit dem Verbrennungsmotor. Ich glaube, bis 2035 wird jeder Haushalt mindestens ein E-Auto haben. Und warum sollen wir da nicht mitspielen?
Ich denke, dass bis 2035 praktisch jeder Haushalt wird haben. At least one electric vehicle. And so why not be a player in that environment?
So wie Tollison sehen das viele republikanische Politiker in Georgia. Sie reden nicht über den Kampf gegen Klimawandel, sondern von den Chancen durch neue Technologien. Carter Infinger beispielsweise, der Landrat von Bryan County.
People are going to come from probably 90 miles away. Die Hyundai-Ansiedlung in seinem Landkreis wird Menschen aus der ganzen Region anziehen, glaubt der 60-Jährige. Das Durchschnittseinkommen in Georgia liegt bei 30.000 US-Dollar.
Diese Jobs, die fangen bei 58.000, 60.000 Dollar an. Man durchläuft ein Trainingsprogramm. Es ist eine Chance für Kids, die nicht auf die Uni wollen. So etwas haben wir bislang nicht in unserer Region.
They can start a job making 58 to 60,000. We're really is unprecedented in our area.
Nicht alle in Bryan County sind so begeistert wie der Landrat. Reese, der seinen Nachnamen nicht nennen will, steht in der Mittagshitze schwitzend an einer Tankstelle, nur ein paar Kilometer südlich der Baustelle, und befüllt seinen großen Pickup Truck.
Terrible is nothing good gonna come out of it. I don't think it's ruined our community.
Schrecklich findet der 55-Jährige das alles, weil dafür der Wald vor seiner Haustür gefällt wurde und weil seine schöne, ruhige Nachbarschaft jetzt zerstört sei.
This used to be a quiet, beautiful community, and they've destroyed it.
Diese Fabrik werde doch erst Geld abwerfen, wenn die Biden-Regierung die Menschen zwingen würde, E-Autos zu kaufen. Und genau das, vermutet Rees, sei doch der Plan.
I don't think that plant's going to start making money until the American government makes people start driving electric vehicles. And I think that's what the plan is with the Obama and Biden administration.
Rees hält, wie die Mehrheit der republikanischen Wähler in den USA, die Warnungen vor dem Klimawandel für übertrieben.
The Earth is not in that bad a shape right now.
Die Erde ist doch gar nicht in so einem schlechten Zustand. Die Wissenschaftler, die das behaupten, sind Lügner. Meiner Meinung nach. Ich glaube, die Lage ist einfach nicht so katastrophal, wie sie behaupten.
Dass ein republikanischer Landesvater Investitionen in E-Mobilität unterstützt, findet Rees deshalb gar nicht gut. Aber dafür bekommt Gouverneur Brian Kemp von anderer Stelle Applaus. Wenn auch nur verhaltenen.
Wir müssen doch nur die Stürme angucken, die uns in den vergangenen Jahren getroffen haben. Der Gouverneur war da sehr klar. Es ist Klimawandel. Er darf das aus politischen Gründen vielleicht nicht genau so sagen, aber wir wissen alle, was es ist.
Van Johnson ist der Bürgermeister von Savannah. Die Großansiedlung sieht der Demokrat zwar auch als Chance auf Wachstum, aber vor allem als Herausforderung.
It means unprecedented opportunities. But it also means unprecedented challenges.
Weil es schon jetzt zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt in seiner Stadt und weil er zwar mehr Infrastruktur bereithalten muss, aber nicht direkt von den Steuereinnahmen profitiert. Aber immerhin, sagt Johnson, könnte Hyundai dabei helfen, seinen Bürgern den Umstieg aufs E-Auto zu erleichtern. Denn bis 2050 will seine Stadt komplett auf erneuerbare Energien umstellen.
Hopefully having a plant this close.
Die Fabrik in der Nähe wird hoffentlich auch Anreize für eine Ladeinfrastruktur schaffen, damit es für die Leute leichter wird, ihre E-Autos zu betanken. Das würde uns schon helfen.
Zurück in Bryan County hat Landrat Carter Infinger jedenfalls fest vor, eins der ersten Hyundai E-Autos zu kaufen, das 2025 dort vom Band rollt.
Absolutely.
Nicht etwa, um einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten, sondern um die Großinvestition zu unterstützen. Und wenn das mit den E-Autos doch nicht so laufen sollte, dann könnte Hyundai ja einfach wieder auf Verbrennungsmotoren umstellen, sagt Infinger zum Ende. Man wisse ja nie, was die Zukunft bringt.
Den Klimawandel als Motor für den Arbeitsmarkt verstehen. Julia Kastein berichtete aus Georgia in den USA, wo der südkoreanische Hyundai-Konzern ein riesiges neues Werk baut. Entwicklungen wie diese werden stark begünstigt vom Inflation Reduction Act, den Präsident Joe Biden Mitte letzten Jahres unterzeichnet hat. Ausländische Unternehmen werden finanziell stark unterstützt, wenn sie in den USA produzieren. Die Nuklearkatastrophe von Fukushima ist eine unendliche Geschichte, die Japan immer wieder einholt. Neuestes Kapitel ist, dass es begonnen hat, kontaminiertes Wasser aus den Reaktorruinen ins Meer abzuleiten. Ein international hoch umstrittenes Verfahren. Die Geschichte von Fukushima, sie hätte glimpflicher ausgehen können, wären das AKW, seine Betreiber und die Behörden besser auf die Gefahr eines Tsunamis vorbereitet gewesen. Waren sie nicht, und das verwundert ein wenig. Schließlich genießt der Katastrophenschutz in Japan einen hohen Stellenwert. Das Land liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinanderstoßen. In diesem Gebiet kommt es besonders häufig zu Erdbeben, die, wie im Falle von Fukushima, große Flutwellen auslösen können. Ein besonders starkes Beben traf gestern vor genau 100 Jahren den Großraum Tokio. Fast 150.000 Menschen kamen damals ums Leben. Und das hat unsere Korrespondentin Katrin Erdmann zum Anlass genommen, sich anzuschauen, wie sich der riesige Ballungsraum heute für ähnliche Ereignisse zu wappnen versucht.
In Japan lernen Kinder von klein auf, wie sie sich am besten bei einem Erdbeben verhalten. Satoshi, 27, hat gut aufgepasst.
Im Falle eines Erdbebens ist es wichtig, zum Beispiel einen Platz zur Flucht zu haben. Dazu die Evakuierungskarte, Lebensmittel, Wasser. Das sind die grundsätzlichen Dinge. Dann eine Toilette, eine Decke und so weiter.
Soweit zur Theorie.
Es gibt Leute, die haben einen Wasservorrat zu Hause, aber ich habe nichts dergleichen. Wenn ein Erdbeben kommt, ja, dann sterbe ich wahrscheinlich.
2 bis 3 Liter pro Person soll jeder Bürger der 37 Millionen Metropole zu Hause bunkern. Und am besten nicht nur dort, sagt Takeo, der ein bisschen besser vorbereitet ist.
Beim letzten Erdbeben gab es viele Probleme. Es gab keinen Strom. Daher ist es wichtig, nicht alles darauf zu setzen. Das ist gefährlich. Es ist gut, zum Beispiel die Hälfte mit Strom und die andere Hälfte mit Gas zu betreiben. Ich persönlich habe auch einen kleinen Gaskocher zu Hause.
Und natürlich hat Takeo einen Helm, falls von oben etwas herabfällt.
In Tokio haben sehr viele Menschen ihren Arbeitsplatz. Deshalb ist es wichtig, dass die eigene Firma gut vorbereitet ist. Auch dort sind Wasser und Lebensmittel auf Vorrat für alle vorhanden.
Wie man sich bei einem Beben richtig verhält und mit Herausforderungen umgeht, kann man in Tokio auch noch als Erwachsener und Ausländer lernen. Beim Simulationstraining wackelt ein Tisch hin und her. Ein flaues Gefühl macht sich breit. Weil auch viele Feuer entstehen können, ist es wichtig, einen Feuerlöscher bedienen zu können und vor allem Ruhe zu bewahren, auch wenn man, wie beim Test, durch ein geschlossenes Zelt mit dichtem Rauch läuft. Die gute Nachricht, mehr als 90% der Häuser in Tokio sind erdbebensicher. Bei Feuerwehr- und Polizeistationen sowie Krankenhäusern sind es sogar nahezu alle Einrichtungen. Takaaki Kato von der Universität Tokio befasst sich mit Krisenszenarien. Die Bilanz bei einem Beben mit dem Epizentrum unter der Hauptstadt und mit einer Stärke von 7,3.
Es würden 200.000 Gebäude direkt zerstört, 100.000 Häuser durch Flammen beschädigt werden. Aber im Vergleich zu den Statistiken von vor 10 Jahren wäre der Schaden um 30-40% geringer.
Rund 6.000 Menschen könnten ihr Leben verlieren. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren einiges unternommen, um Feuer einzudämmen. Straßen und Flüsse wurden erweitert, sodass sie als Barrieren fungieren. Hochhäuser feuerfest gemacht.
Selbst im schlechtesten Fall, wenn das Feuer eine Barriere zerstört und beginnt sich auszubreiten, gibt es immer noch die Evakuierungszentren, die das Leben der Bürger schützen können.
Vorausgesetzt, die wissen dann, wo sich das nächste Zentrum befindet. Wie groß oder klein der Schaden bei einem großen Beben ist, hängt stark vom Zeitpunkt des Unglücks ab, nachts, tagsüber, im Winter oder Sommer. Professor Kato hat versucht, das Evakuierungsverhalten vorherzusagen und hat Simulationen an einer Bahnstation durchgeführt.
Wir haben durchgespielt, wie wir Menschen, die unter Druck stehen, am besten im Notfall führen können.
Weil wahrscheinlich erstmal großflächig der Strom ausfallen würde, soll es Notstromaggregate geben, Drohnen sollen Strom übertragen und mobile Batteriewagen durch die Stadt fahren. In diesem Jahr hat Tokio noch einmal einen sogenannten Katastrophenschutzplan veröffentlicht. Wer das Video anschaut, soll sich in Sicherheit wiegen. Zum Beispiel durch eine mehrsprachige App und eine permanente Kameraüberwachung. Tokio will vorbereitet sein auf Erdbeben, Taifune und sogar auf die Asche des Fuji, falls der ausbricht und eine Aschewolke über die Stadt legt.
Wie sich der Großraum Tokio vor Naturgewalten wie dem Kanto-Beben vor 100 Jahren schützen will, berichtete Katrin Erdmann. Erst Mitte Mai gab es vor Japans Küste ein starkes Erdbeben, das auf der Richterskala bei einem Wert von über 6 lag. In Tokio wankten Häuser, Bahnverkehr und Flugverkehr wurden gestoppt. Die Bevölkerung erhielt Warnungen. Verletzte oder größere Schäden gab es damals offenbar nicht. Und das war unser Auslandsmagazin Eine Welt, dieses Mal mit Berichten über Gabun, Ägypten aus den USA und Japan. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm und einen angenehmen Samstag noch.